Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Wir haben heute die letzte Folge im ersten Jahr Blindflug.
Schon so lange?
Sehr witzig. Weißt du ganz genau. Ist ja abgesprochen, dass wir heute die Regeln manipulieren.
Oh Mann.
Verschärfte Regeln. Nicht verschärft. Wir haben uns vorgenommen, jeder von uns hat mal genau überlegt, was fehlt, was ist so wichtig, nicht in unserem Weinleben, sondern in unserem gemeinsamen Weinleben, dass es unbedingt im ersten Jahr noch getrunken werden muss. Das macht's Raten nachher nicht einfacher.
Überhaupt nicht, kein Stück, Entschuldigung.
Wir haben heute ein Motto, sagen wir es mal so. Haben wir die Regeln in jüngster Zeit erklärt? Ja, kommen wir selbst einfach los. Ja. 6, yay!
Das ist übrigens, nochmal, das ist kein Beschiss, dass wir mal hier bei Felix dann, dass er mal, sondern er ist wirklich,
auch
aber
6.
Pasch.
Warten wir mal ab hier. Zack, oh, noch eine 6.
Na, jetzt wird's. Nochmal 6.
Auf, was ist denn das für ein Würfel? Sie wieder eine 6. Das will doch keiner hören. 1, endlich darf ich loslegen. So, welche Gläser nehme ich denn mit? Ja, ich nehme diese. Die hier. Sensationell. So, wir trinken Frühburgunder S 2009 von Klaus-Peter Keller. Lieber Sascha, sehr zum Wohle. Muss auch mal kurz reinriechen.
Oh, das ist aber schön.
Stimmt. Die Tatsache, dass wir fast ein Jahr alt sind, bedeutet auch, dass jetzt Sachen wiederkehren. Ich habe geguckt, am Anfang die ersten Folgen unserer Show waren geprägt von meinem Besuch bei Best of Gold letztes Jahr als Jurymitglied beim Fränkischen Weinwettbewerb und ich war jetzt wieder da. Und deswegen kommen mir so Sachen. Nochmal, aber keine Sorge, es ist jetzt nicht der sechste Franke. Hat damit nichts zu tun, der Wein hat damit nichts zu tun. Aber das war ganz spannend. Ich habe dieses Mal was ganz Neues erlebt sozusagen. Und ich muss noch mal auch eingehen auf eine vorhergegangene Folge, weil ich habe in Franken dann auch jemanden getroffen, einen Hörer getroffen, der mich auch vorher schon mal angeschrieben hatte, der selber 12-mal bei Best of Gold in der Jury war, bis die Franken beschlossen haben, sie wollen nur noch Multiplikatoren und sozusagen alle privaten Weinfreunde rausgeworfen haben aus ihrer Jury. Am Anfang waren da auch durchaus so Grand Amateurs. Ich finde, das ist ein schöner Begriff. Und den habe ich dann getroffen auf der VDP-Präsentation und vorher hatte der mich auch schon mal angeschrieben, weil ich hatte vor einer Weile so flapsig hier formuliert, wer nicht ab einem gewissen Punkt nicht weiß, dass 89 Selection-Punkte gerade mal trinkbar sind, der merkt auch ganz andere Sachen nicht. Und er verkostet häufiger bei Selection mit und hatte mich dann angeschrieben, ob ich da jetzt konkrete Probleme hätte oder sonst was. Und das ist aber wahr. Tatsächlich, ich hatte auf der Prowein einen Wein im Glas, der irgendeine Selection-Medaille trug und der wirklich wahnsinnig belanglos war. Und ich habe es aber flapsig formuliert. Tatsache ist, ich habe gar keine Ahnung, ob Selection überhaupt Punkte vergibt, weil Selection vergibt Medaillen.
Ah.
Und das Problem, was ich eben habe, und das habe ich auch, und zum Glück habe ich da einen Track Record. Man kann also alte Sachen von mir lesen, in meinem Buch, Webweinschule, Videos und so. Ich habe immer gesagt, bei Wettbewerben kommt es darauf an, wer da teilnimmt.
Das stimmt.
Und Juryverkostungen sind immer etwas belastbarer als Einzelpersonen und man muss immer wissen, wer ist mit dabei und der Sieger ist meistens ein ordentlicher Wein. Ich habe immer gesagt, wer Best of Riesling gewinnt, hat 1500 Rieslinge aus dem Feld geschlagen. Das ist keine Blinze. Ja, das ist schon ein guter Wein.
Ja.
Ob es der beste Riesling der Welt ist, das sei mal dahingestellt. Und bei Selection, bei Berliner Weintrophy, bei Mundus Vini ist einfach das Problem, sind die Silber- und Bronzemedaillen. Ja? Weil die Jury verkostet nach bestem Wissen und Gewissen und sagt, das ist super, das ist nicht so super. Und was die Jury nicht weiß, ist, dass dann eben die, die nicht so super sind, eben auch noch eine Medaille kriegen. Also bei Berliner Weintrophy wird jeder dritte Wein prämiert. 3000 Medaillen haben die beim letzten Mal verteilt. Ja? 3000, so viel dazu. Und deine Apple Watch hat Geräusche gemacht.
Hatte gesagt, ich soll das Training beenden.
Oh gut, machen wir das. Und bei der Best of Gold ist es eben so, die küren 10 Siegerweine in 10 Kategorien. Das ist der beste Wein Frankens.
Ja.
Und teilnehmen tun, mach dieses Ding aus.
Ist aus.
Gut. Teilnehmen tun Weine, die schon eine Goldmedaille bei der Fränkischen Weinprämierung gewonnen haben. Und das ist eine Juryverkostung und da wird sehr viel Aufwand betrieben. Und deswegen halte ich das schon für eine ganz schöne Geschichte und bin sehr gerne dabei, das dritte Jahr in Folge jetzt. Und neben den fränkisch Prämierten gibt es noch eine Lex VDP. Das heißt, man muss nicht bei der fränkischen Weinprämierung teilnehmen. Wer nicht teilnimmt, kann seinen Wein auch einreichen bei der Weinprämierung und sagen, ich würde gerne an Best of Gold teilnehmen, wird dann auch in der Blindverkostung verkostet. Und wenn er so gut ist, dass er eine Goldmedaille bekommen hätte, dann kann er auch teilnehmen.
Okay.
Und das ist natürlich auch für andere möglich, aber ich nenne es mal Lex VDP, weil die das halt vor allem nutzen. Die Idee bei dem Wettbewerb, ist, was ich ganz gut finde, ist, es ist eine Juryverkostung mit Diskussion. Am Morgen wird quasi in der Vorrunde verkostet, 10 Gruppen, es gibt 10 Preise, aber es ist nicht so, dass jede Gruppe eine Kategorie verkostet, sondern die Kategorien werden aufgesplittet. Manche nur in 2, also ich habe Rotweine verkostet zum Beispiel, das wurde nur in 2 Gruppen verteilt. Bei den Premium-Silvanern, wo natürlich viele Anstellungen sind, das wird auch mal auf 4 Gruppen verteilt. Und dann wird diskutiert, es wird nach einem 20er-System bewertet, erstmal still verkostet, dann fällt jeder sein Urteil, dann wird das aufgedeckt in An- und Abführung, also jeder sagt, wie er es sieht. Und dann ist man angehalten, wenn man mehr als 1,5 Punkte im 20er-System auseinanderliegt, dann soll man in der Diskussion versuchen, sich anzunähern.
Ohne, dass man sagt, was ist...
Nee, mit einem drum und dran.
Okay.
Also es ist eine Blindverkostung. Ne?
Ja, ja, ja.
Man soll sagen, mit dem, was also dann kommt einer und sagt, also mich stört dies und das.
Das, genau,
und
okay.
Das funktioniert auch erstaunlich gut. Also man muss dazu sagen, das 20er-System, 11 und 12 Punkte ist ordentlicher Durchschnitt. Ja, und ab 13 geht gut los. Es ist also relativ enger, von 13 bis 20 reden wir hier. Die meisten Weine kriegen ja mindestens 13 Punkte. Haben wir schon mal Gold. Und dann kommt einer und sagt, ich habe hier 14,5, also ist gehobenes Gut. Und ein anderer findet den schon granatendoll bei 17. Dann musst du reden. Und das funktioniert erstaunlich gut, dass Leute sagen, naja, guck mal, hier hinten dran habe ich jetzt aber so einen Bitterton. Und dann derjenige, der vielleicht 17 hat, sagt, ja, den habe ich vielleicht in meiner ersten Euphorie übersehen. Ich level das mal so ein bisschen runter oder auch umgekehrt.
Das, aber ja? Darf ich da kurz reinfallen? Ja, ja. Ist es nicht tatsächlich so, dass in so einer Diskussion meistens der besser dasteht, der auch besser reden kann, also der eloquenter.
Ja, wenn es nur einer wäre, es sind Fünfergruppen.
Okay.
Und meistens ist es schon so, also manchmal, nee, eigentlich habe ich es noch nicht erlebt, dass einer 4 Leute überzeugt durch
Okay, also ist nicht, also, okay, gut. Sind alles gute Jungs, die da sitzen sozusagen und alle können.
Ja, also, da kommen wir gleich noch zu.
Okay.
Aber was eben das Schöne ist, in der Vorrunde geht es einfach darum, dass man auch mit ein bisschen Respekt daran geht und sagt, also wenn jetzt 3 Leute sagen, das ist schon Granatenstoff und einer ist unentschieden und einer findet den blöd, dann sagt man, hey, der muss in die Hauptrunde. Ja. Der muss in die Hauptrunde und dann soll die Jury, die nachher den Preis tatsächlich auch diskutiert, soll den ruhig nochmal sehen.
Ja, ja,
weil
ja.
Da kommen ja okay. Auch in anderen ja, Gruppen dann ja, die ja, Besten ja. Dazu. Und häufig erledigt sich das von selbst, weil in der Hauptrunde läuft er dann doch unter ferner Liefen, weil da kommen dann ja noch die anderen dazu oder so. Und also das geht schon so, dass man diskutiert dann und sagt, muss der unbedingt in die Hauptrunde oder muss der nicht unbedingt in die Hauptrunde?
Okay,
und dann einigt man sich und es kann auch sein, dass 4 Leute mal einen halben Punkt runtergehen.
Okay.
Wenn man sich nicht einigt, nimmt man das arithmetische Mittel. Das ist dann auch schon...
Ja.
Man hat auch noch die Möglichkeit, den Spiritus Rector Hermann Mengner zum Tisch zu rufen. Das geht auch. Das
wird auch manchmal gemacht.
Herr Lehrer! Ja, ne, haben wir einmal gehabt, weil wir der Meinung waren, der Wein ist so fehlerhaft. Das,
okay.
das war total irre. Du denkst da, der kann doch, warum hat der denn Gold? Und dann haben wir eine Konterflasche geholt, der Wein ist kaputt. Und dann ist er nach hinten verschwunden, hat den durchgeschüttelt und hat gesagt, wir haben 2 Zentimeter Schaumkorn. Wir haben einen biologischen Prozess und zwar auf offensichtlich beiden Flaschen. Das ist
okay.
Auch blöd. Für den Winzer ist das blöd, weil er sagt, das ist auch noch einer, der das kann. Also müssen wir jetzt leider anrufen und sagen, da hat es wohl irgendwie eine Verunreinigung in der Füllanlage gegeben. Ist auch blöd.
Kann ja,
das wegschütten. Ja. Ärgerlich. Und das dann, du stellst an und willst besser auf Gold gewinnen und kriegst einen Anruf, schütt das Zeug weg.
Nicht so geil.
Nicht so schön.
Nee, das stimmt.
Aber darauf wollte ich gar nicht. Also, am Nachmittag werden dann weniger Gruppen gebildet. Also werden dann die Gruppen zusammengefasst, da gibt es dann so 8er, 9er Gruppen und dann wird im Finale dann das Ganze nochmal ausdiskutiert. Da gibt es dann Gruppen, die machen eine Finalrunde und andere machen 2. Also ich habe zum Beispiel, wir haben gemacht die Schoppen, also die Gutsweine der fruchtigen Sorten, das ist Riesling, Weißburgunder und Müller-Thurgau und die Rotweine sonstiger Rebsorten, das ist im Wesentlichen Cuvées, Domina und Blaufränkisch. Und dann hatte ich was, das habe ich noch nie so erlebt. Wir haben dann das so gemacht, dass wir haben erstmal die Rieslinge probiert in der ersten Gruppe. Das waren 6 Rieslinge, 3 Weißburgunder, 1 Müller-Thurgau. Haben gesagt, komm, wir machen mal die 6 Rieslinge und dann besprechen wir die und dann nehmen wir die anderen dazu. Es ist leichter, weil du musst ja am Ende eh wirklich mit einem Wein rauskommen, wo du sagst, das ist ja, fanden wir gut. Und dann haben wir so reihum so gesagt. Und dann waren, glaube ich, 7 Leute durch. drei Leute waren ganz klar für Wein 1, drei Leute waren für Wein 4, einer war so ein bisschen unentschlossen. Dann kam der achte dran, den hatte ich, den kannte ich nicht. Wir waren, vier Leute aus unserer Gruppe waren in eine andere Gruppe gewechselt, den kannte ich nicht, der war eben in dieser anderen Gruppe. Und der sagte dann, also es ist ja wohl außerhalb jeder Diskussion, dass der einzige Wein, der hier in Frage kommt, Wein 5 ist. Ne? Mit der Typizität, und dann listet er so ein bisschen auf, wie Riesling schmecken muss, so vier Sätze. Und so, das liefert, da liefert ja keiner. Also ganz klar Wein 5. Und dann habe ich gesagt, das hat der jetzt nicht wirklich gesagt. Es ist außerhalb jeder Diskussion, heißt, jeder, der was anderes sagt, ist ein Idiot.
Ja.
Und es wurde auch...
Viele Backpfeife für alle.
Ja, genau, ihr seid alle Idioten. Es wurde auch Mucksmäuschen still. Und dann habe ich... Es ist böse, aber das Erste, was ich gedacht habe, ist, das ist ein WSETler. Und es war ein WSETler. Aber durch und durch. So einer, der da so richtig dicke drin ist. Also, da muss er jetzt ganz, ganz vorsichtig sein. Ne? Muss man nochmal erläutern. Also erstmal WSET, Wine and Spirits Education Trust. Ich erkläre gleich mal, was das ist. Erstmal zu dem Typen. Natürlich ist der vor allem erstmal verhaltensgestört. Also, und das hat mit WSET nichts zu tun. Ja, ich habe überlegt, also es gibt eigentlich nur zwei Gründe, warum man so auftritt. Der eine Grund ist, dass man sagt, wenn ich Idioten treffe, muss ich Idioten sagen, dass sie Idioten sind. Also ich muss mich hier gerade machen. Ne? Und so. Dann ist das so 80% unhöflich und 20% gestört. Weil ich meine, das macht man in so einem... Also,
definitiv nicht. Nee.
Oder, und ich hatte den Eindruck, dass das seine eigentliche Intention war, ich muss den Leuten mal erklären, dass sie Idioten sind und dass ich der Einzige bin, der hier wirklich weiß, wie es geht, dann werden sie mich schon zu ihrem Anführer wählen und dann wird das hier noch eine richtig lustige Jury-Session. Dann ist er 80% bekloppt und 20% unhöflich. Und ich hatte den starken Verdacht, das war Letzteres. Und das hat natürlich mit WSET nichts zu tun. Ich bin kein Psychologe, aber man muss kein Psychologe sein, um zu wissen, man muss schon einen an der Waffel haben, um den Spruch zu bringen.
Ja, total.
Ja? Es wurde auch still. Die Damen hatten keine Lust mehr. Die hatten immer reihum angefangen, dann sozusagen nach den Weinen. Und beim nächsten Mal war dann so eine sehr, sehr nette Sommeliere, auch eine dekorierte, hochdekorierte und professionelle Sommeliere dran. Und die sagte dann, nee, ich möchte gerne nicht, ich möchte gerne passen, ich möchte gerne an meinen Nebenmann weitergeben. So weit waren wir dann. Und da wurde dann so ein bisschen über das arithmetische Mittel das dann gemacht. Dann kam noch die Weißburgunder dran. Und gewonnen hat nachher tatsächlich ein Weißburgunder, weil es genau diese Situation war, weißt du, bei dem, er hat dann natürlich unsere Lieblinge hat er alle abgewertet, weil wir haben ja alle keine Ahnung. Und dann konnte sich nicht einigen. Und der Weißburgunder, der war sehr, sehr gut. Weißt du, wenn du achtmal Zweiter bist und die anderen sind Erster und Vierter, dann gewinnst du halt. Und Weingut Ernst Popp hat den gewonnen. Das ist auch völlig in Ordnung, weil es ist ein super Wein. Ein super Wein und die gewinnen auch was ihren siebten auf Gold und so weiter. Aber als dann abends die drei Weine da standen, die drei Erstplatzierten, das waren dann eben 1-4 und der gewinnende Weißburgunder kam schon mal so einmal vorbei und sagte, ja, weil wieso denn jetzt der Weißburgunder und so. Es war zu einem Überfluss auch noch ein Wein falsch angestellt, weil der Winzer, glaube ich, irgendwo ein falsches Kreuz gemacht hatte. Weil es musste fränkisch trocken, 12,5 Alkohol und ohne Lage. Aber der hat dann seinen besten Wein angestellt, den er ohne Lage, weißt du, Max Müller 1 war das, den er dann ohne Lage dann anstellt. Da hast du aber hochgehoben, da wog allein die Flasche ein Kilo, da wusstest du schon, dass Gutsriesling. Und das andere war der 18er Gutsriesling von Rainer Sauer. Das war mein Favorit und ich, für alle Hörer, Leute, die 18er-Kollektion von Daniel Sauer ist ein Burner, ist ein absoluter echt? Burner. Also wirklich super schön, muss man probieren. Und dann wird das irgendwo blödsinniger. Ich fand es auch so mutig, was sich hinzustellen und so 5 Zeilen aus dem Poesiealbum aufzusagen, wie Riesling zu schmecken hat.
Aber das ist ja nicht mutig, das ist ja wirklich blöd. Also das ist, also...
Ja, und jetzt, muss man zurückkommen zu dem Thema WSET. Also ich kenne ganz, ganz viele Leute, die diese Ausbildung gemacht haben. Wine and Spirits Education Trust, von englischen Weinhändlern gegründet, die keine Lust mehr hatten, dass sie immer ihren Angestellten den Wein erklären müssen. Wir brauchen eine Institution, die das macht. Angehängt an den, Institute of Masters of Wine. 4-stufige Ausbildung, Level 1, 2, 3, 4. 4 ist dann das Diploma in Wines and Spirits. Level 1 machst du an einem Nachmittag, das ist so eine bessere, wir erklären euch mal, wie Wein geht. Ab Level 3 wird es dann wirklich etwas aufwendiger. Level 4 ist so ein bisschen wie so ein Fachwirt. Also Level 4 ist so ein bisschen wie 2 Jahre Abendschule. Habe ich großen Respekt vor, auf jeden Fall. Die sind nach Deutschland gekommen, dann über die Weinakademie Rust in Österreich. Die haben sich dann noch den Begriff Weinakademiker als Marke eintragen lassen und verleihen das dann. Also es ist kein Titel, sondern es ist ein markenrechtlich geschütztes Thema. Und wer das dann also gemacht hat, ist Level 4. Der kann sich Weinakademiker nennen in Deutschland. Und dann haben die noch eine Kooperation gehabt, habe ich mir sagen lassen. Die sei jetzt ausgelaufen mit der Deutschen Wein- und Sommelierschule, also der IHK Koblenz.
Die machen was eigenes,
oder? Ja, aber es war jetzt wohl so eine Weile so, dass du gleichzeitig Level 3 und den IHK-geprüften Sommelier machen konntest. Wir haben sehr viele Bekannte, die was gemacht haben beim BSET und da sind ganz überwiegend sehr, sehr nette Leute dabei. Ja. Das muss man ganz klar sagen, das ist also kein Pauschalangriff. Und kompetent sind sie auch, aber ich sag mal 75%. 25% der WSETler, die ich getroffen habe, sind etwas merkwürdig. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an meine Zeit. Ich bin 2000 bin ich gewechselt zu AOL, die damals Time Warner übernommen hatten. Es gab noch kein Google und alle dachten, das wird sozusagen das nächste weltbeherrschende Unternehmen. Und wir hatten wenig Probleme, sehr guten Nachwuchs zu bekommen. Und unsere
hat ja auch fast geklappt.
Ja, fast. So untergegangen, aber das ist ja nicht mein Problem. Ich war schuld. Und unsere Nachwuchsführungskräfte waren alle entweder Absolventen der WHU, der Otto-Beisheim-Uni von den Metro-Gründern, Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung, oder der EBS, der European Business School in Österreich-Winkel. Also so die Kaderschmieden damals. Und die kamen alle und die hatten alle 4 Jahre gerade eingetrichtert bekommen. Ihr seid die nächsten DAX-Vorstände. Hey. Ihr seid die Wirtschaftselite. Ihr werdet die Welt regieren. Alles Masters of the Universe. Die musstest du alle erstmal in Menschen zurückverwandeln, bevor du mit denen arbeiten konntest. Ja? Mann, war das anstrengend. Yeah. Und bei den WSET-Lern ist es leider, das erinnert mich teilweise. Also wie gesagt, ganz viele total nett, aber einige auch. Ich erkläre dir mal, wie das funktioniert. Yeah. Und dieses ewige Typizität. Ja, ich meine, überleg mal. Wir verkosten da Franken. Was gibt's, Käuper? Sanfte Hänge oben drüber, ein Wald, Steigerwald, die fränkische Triest. Dann hast du Steillage mit Schaumkalk, Muschelkalk, unten drunter fließt ein Fluss. Dann ist unterschiedlicher, kann das nicht mehr sein. Und dann kommst du mit deinem Fünfzeiler da und sagst, so muss er schmecken. Also das ist eine verengte Weltsicht. Naja, auf jeden Fall, abends erzählte ich dann einem Bloggerkollegen mein Erlebnis und sagte, ey, das, ich habe gedacht, wer sieht ja auch. Oh. Und dann fiel mir ein, als ich das hatte, der macht ja gerade sein WS. Oh Gott, schau. Fing an scheinbar zu lachen und sagte, weißt du was, ich habe ja Level 3 gerade bestanden, ich habe das gar nicht groß irgendwo aufgehängt, weil ich Level 4 nämlich gar nicht weitermache, ich beerdige das ganz still und leise, weil das ist genau mein Problem, diese verengte Sicht. Und sagte, weißt du, ich bin ja sehr viel an der Loire unterwegs und im Jura und in dieser Naturgeschichte,
passt alles nicht mehr.
Und die machen ihren Frieden nicht damit, die kommen immer mit ihrer Typizitätskarte und so weiter und ich fühle mich eingeengt, deswegen höre ich jetzt auf, aber ich will da gar nicht drüber reden, ich habe keinen Bock auf einen Shitstorm, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Shitstorm, also wie gesagt, ganz, ganz viele liebe, nette Leute, aber unter den Gestörten sind leider mehrheitlich WSETler und wie gestört die sein können, das habe ich jetzt erlebt, so ganz ohne WSET, sagst du mir jetzt, also keine Ahnung, was das ist.
Ja, genau, da trinken wir drauf.
Ja.
Ich fand ganz sicher, also wir sind jetzt wieder beim Wein und weg vom, weg vom Typizitätsgeschwafel. Der hat eine wunderschöne Nase gehabt, als er ins Glas kam. Ganz toll. Viel Kirsche, finde ich. Viel Kirsche, ja. Viel Kirsche. Richtig schön, so gut saftig in der Nase. Richtig schön, ganz, ganz toll. Im Gaumen ist er dann ein bisschen weicher.
Ja,
nicht
so,
weich? Weich, aber also da ist die Frucht nicht so exorbitant, wie sie in der Nase wie sie in der Nase rüberkommt. So. Jetzt weich vielleicht.
Das aber ist das nicht eine Laserschwertsäure?
Ja, die Säure ist total schön. Die finde ich wirklich schön.
Insofern hast du recht, die Nase legt eine falsche Fährte, weil
total. Sie
fruchtig ist.
Ja.
Und dann kommt diese Laserschwertsäure.
Dabei bist du erstmal so ein bisschen irritiert, weil mit der Nase habe ich erstmal total viel mehr erwartet. Die Nase ging jetzt aber auch dann tatsächlich ein bisschen zurück. Also es pegelte sich so ein bisschen ein. Tatsächlich bin ich ein bisschen überfordert, was es ist. Ja, vielleicht, oder nicht so richtig. Für Blaufränkisch hat er vielleicht ein bisschen zu wenig Mumps.
Ja, finde ich auch.
Wäre mir jetzt ein bisschen zu dünn. Ein Pinot ist es nicht. Da ist jetzt natürlich auch wirklich schwer, weil jetzt haben wir ja sozusagen das Problem.
Es könnte aber auch ein Pinot sein. Also wenn wir jetzt mal sagen, es ist nicht, also sagen wir mal so, es ist nicht unbedingt zwingend ja notwendig, dass man sagt, die Rebsorte hatten wir noch nicht. Es könnte ja auch ein anderer Grund sein.
Also es schmeckt schon so ein bisschen nach einem Pinötchen so, ja?
Ja, genau.
Ist es einer?
Es ist ein Pinot ist es.
aber kein Pinot Noir.
In bestimmten Teilen Frankreichs würde man sogar noch Pinot Noir dazu sagen, dann fehlt aber immer noch ein Wort. Précossé müsstest du dann noch dazu sagen.
Okay.
Oder sonst Pinot Madeleine, auf Deutsch Frühburgunder. In einigen Teilen Frankreichs habe ich mir sagen lassen, heißt das tatsächlich Schwarzburgunder früh. Oder
wir haben noch nie Frühburgunder getrunken.
Wir haben noch nie Frühburgunder getrunken. Ist aber nicht, obwohl wir tatsächlich auch gemeinsam ziemlich viel Frühburgunder trinken, ist aber nicht der Grund, warum ich ihn gebracht habe. Der Grund, warum ich ihn gebracht habe, ist, weil er von Klaus-Peter Keller ist. Und wir haben keinen Wein von Klaus-Peter Keller getrunken im ersten Jahr, obwohl wir, glaube ich, zweimal schon über das Weingut gesprochen haben und wir beide erstens schon viel Klaus-Peter Keller zusammen getrunken haben und zweitens uns ja indirekt über Klaus-Peter Keller kennengelernt haben.
Das stimmt. Wenn du so willst.
Habe ich ja irgendwann schon mal erzählt, du hast eine vertikale, was war das, Bürgel gemacht. Da war ich nicht dabei, aber ihr seid anschließend in die Korle Bar gegangen mit Paul und Co. Und ich war da und da haben wir uns kennengelernt. So, 2009, Frühburgunder S.
S, gut. Mhm.
Ich habe neulich da mal meinen Coravant drin versenkt und einen Absacker getrunken und ein Foto gepostet.
Stimmt, habe ich sogar gesehen.
Siehst du, und da kam dann von ganz vielen Leuten, kenne ich gar nicht, und ich weiß gar nicht, ob die den überhaupt noch machen. Also ganz, die Reaktion war so erstaunt, dass es durchaus sein könnte, dass sie den gar nicht mehr machen.
Naja, das weiß ich gar nicht. Also gute Fragen müssten wir mal schauen. Aber tatsächlich ist dadurch, dass die Blase ja sich nur um die großen Sachen dreht.
Ja, wobei ich mittlerweile, das stimmt so nicht.
Meinst du?
Ich habe jetzt gerade erlebt, wie jemand 120 Euro die Flasche für einen von der Fels gezahlt hat.
Naja, gut.
Aber da können wir auch noch mal ganz kurz, wir haben da schon zweimal drüber geredet, wir wollen es nicht überstrapazieren, aber wir können es mal kurz machen. Ganz kurz, 2009er Frühburgunder S, er ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Es ist, ich hatte keine so hohe Erwartung, deswegen habe ich mal so einen Absacker mal so reingestochen und hatte den 2007er S. Ich weiß nicht, ob sie 8 überhaupt einen gemacht haben, weil 8 war ein schwieriges Jahr. Und der 7er S hat mich so mäßig begeistert. Ich habe den 9er gekauft, bevor ich den 7er getrunken habe, weil man sowas durchaus ein paar Jahre liegen lassen kann.
Ja.
Hat 22 Euro damals gekostet. Ich bin positiv überrascht.
Stimmt.
Ist wirklich gut. Ich habe in den letzten 2 Jahren sehr viel, sehr guten Frühburgunder trinken dürfen, weil die besten wachsen an der A, finde ich schon. Und da, sag ich mal, er bewegt sich nicht auf dem Niveau eines GG von... Also Stodden macht gar nicht die besten Frühburgunder, finde ich. Also Stodden-GG kommt da auch nicht ran, aber Meyer-Neckel macht sehr gute Frühburgunder-GG. Und dann, wenn nicht im VDP, ist es Krichel, die immer so damit scherzen, sie seien der größte Frühburgunder-Produzent der Welt. Was stimmt, sie haben 3,4 Hektar oder so. Und die machen auch sehr, sehr gut. Die machen auch vor allem 3 und teilweise auch 4 Qualitätsstufen. Und da
auch schon, die habe ich bei dir gekostet, die waren die waren sehr gut.
Und da ist er nicht, aber er ist sehr, sehr gut für 20 Jahre. Ich finde, jeder Mensch muss mal einen Klaus-Peter-Kellerwein getrunken haben, auch einen gehobenen, wenn man in Deutschland lebt. Und man muss auch mal so einen Riesling-GG getrunken haben. Was ich jetzt halt erlebt habe, ist, dass jemand wirklich für von der Fels 2002 120 Euro oder sowas auf dem Sekundärmarkt bezahlt. Das ist ein
Ortswein, ne?
Das ist ein, damals war das ein Gutswein, das war der feinherbe Gutswein. Ja. Heute ist es ein Ortswein. Und das andere, was ich jetzt gesehen habe, ist, dass jemand 178 Euro für 2006er Kirchspiel bezahlt hat. Und das ist dann so der, also wenn man denn mal jetzt ganz neutral sagt, der am wenigsten begeisternde, man muss ja gar nicht sagen schlechteste, der am wenigsten begeisternde Kirchspiel, der je gemacht wurde, da gibt es so 2 oder 3 Kandidaten, 2,6, 2,3, 2,10, da gibt es auch mal Leute, die lieben das und so, aber 2,6 lieben am wenigsten, 2,6 ist der schwächste, der je gemacht wurde. Und da dann 178 Euro,
ja, das ist
da
bist du
dann so.
Da kannst du so viel guten Wein für trinken.
Ja, also... Für diejenigen, die sich immer fragen, ist der Hype berechtigt? Klar ist der Hype berechtigt, aber
sonst wird's nicht geben, ja.
Achtet bitte drauf, dass ihr nicht 2,6er kauft. Für. Also das ist ja Quatsch. Das hier ist ziemlich cool. Also wenn ihr das kriegen könnt, könnt ihr euer Bedürfnis, mal einen Klaus-Peter Keller zu trinken, auch mit Frühburgunder S 2009 stellen.
Och, ich habe etwas mitgebracht, was wir noch nicht hatten, in zweierlei Form hatten wir es noch nicht. Ich glaube, wir hatten auf gar keinen Fall die Rebsorte. Das ist Aligoté und wir trinken einen Cochetterie. Burgunder und sehr beliebt.
Ganz herzlichen Dank. Oh, schön. Oh, das beschlägt, das ist kalt.
Ja. Bin mal gespannt. Das letzte Mal, nachdem ich hier war, ich glaube, das war das letzte Mal, hattest du mir noch erzählt, dass bei Anja noch eine Weinprobe waren. Also Anja ist eine befreundete Winzerin, ist sie noch nicht, vielleicht mal irgendwann, aber jetzt macht sie noch kein Weinhändler. Und das war eine, was war es?
Eine
Icon-Weinprobe, genau.
Das volle Brett.
Das volle Brett. Und dann hatte ich mir noch kurzfristig überlegt, da noch vorbeizufahren, hatte aber erst mit mir gehadert, tatsächlich, weil das ganz schön teuer war.
Nee, das war ganz schön viel Geld.
Nein, das war genau. So ist es schön gesagt. Das war ganz schön viel Geld. Also die Probe kostete 150 Euro. Mhm. Ich glaube, es waren 7 Weine dabei. Und es gibt ein bisschen was. Eine gibt es immer. Ein bisschen Käse, ein bisschen Wurst, Brot, Aufstrich und sowas. Wasser natürlich genug. Und du kommst und kriegst einen schönen Sekt zum Start. Und dann war der erste Wein, den es gab, war dann einen Krug. Champagner, das ist Champagner auch ziemlich weit oben im Level und so.
Ach Gott,
der gehörte dann zu Pro. Ja, genau. Und ich hadere dabei erst mit mir, weil natürlich 150 Euro, sind für so einen
Freitagabend
Abend
mal schnell
eine Menge Geld. Genau, eine Menge Geld. Warum ich das dann gemacht habe, war, es war ein Wein dabei, den habe ich noch nie getrunken. Das war der Grange von Penfolds. Mhm. Ich habe den Jahrgang jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ist egal, war auch nicht so wichtig. Aber das war sozusagen der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann doch noch hingefahren bin und gesagt habe, ah, oder er fragt, ob ich kommen kann, ob noch ein Platz frei ist, weil das ist ja auch nicht ganz klar. Tatsächlich hatte ich Glück, war noch ein Platz frei. Da bin ich doch hingefahren, weil ich diesen Wein unbedingt mal trinken wollte. Und es hat sich unglaublich gelohnt. Aus mehreren Gründen hat es sich gelohnt. Erstmal habe ich innerhalb des Abends, und er hat dann natürlich auch hinten dann sozusagen die Preise der Weine mit drauf und sowas, nochmal drüber nachgedacht und festgestellt, ja, das ist nicht mal teuer. Also das ist nur erstmal viel Geld, aber so wie du sagst, das war nicht teuer, das war sogar günstig. Weil du für 150 Euro extrem gute Weine bekommst, die du so gar nicht bekommst. Der Grange alleine kostet, also sie hatte ihn, glaube ich, mit 400 Euro drauf auf der Liste hin. Der kostet, wenn man ihn so kriegt, noch mehr, glaube ich.
Kurz unterbrechend darf an der Stelle. Ich nehme an, es ist der Grange, der eine Weile bei ihr im Cavo hinten
drin, also ja, ja,
im klimatisierten Lagerteil. Den haben wir mal rausgezogen als Requisite, als wir das Thema Syrah Shiraz als Video gemacht haben. Und dann habe ich sie gefragt, was kostet er bei dir? Und dann sagt sie 440. Ja. Und dann habe ich gesagt, da bist du schlanke 200 ja, genau. Euro billiger ja, als die genau. billigste Internetquelle. Es war ein gereifter. Sie hatte den schon eine Weile, er lag da eine Weile. Aber er war fachgerecht gelagert und der ist spottbillig.
Und es war ein großer
Wein. Mittlerweile ist das halber Preis gegenüber dem. Ja. Also wenn du den nachkaufen wollen würdest, jetzt würdest du das Doppelte bezahlen.
Genau.
Und das in der Innenstadtlage, so ein Damenmarkt man, genau. in Berlin, wo genau. man ja ein ganz bisschen Miete zahlt.
Ich meine, minimal. Und das war sozusagen, also einmal bekommst du sozusagen, oder ich glaube, das ist bei vielen so guten Proben so, du bekommst dann auf einmal für natürlich viel Geld, das ist es, 150 Euro sind viel Geld, aber ein Gegenwert, der sich ja alleine durch Genuss und auch durch Geld gar nicht aufwiegt mit dem, was du da bezahlst. Das ist also, das ist exorbitant.
Du hast drei Kerben in den Colt gemacht.
Ja,
ja, du hast definitiv. Drei Kerben. Ja. Kerbe 1, Krug, das ist für dich nicht so spannend. Du hast sehr viel Krug im Keller. Ja. Kann man ja mal sagen, Krug gehört zu Louis Vuitton.
Genau.
Und es ist ein Auftraggeber von dir. Genau. Und einmal im Jahr fotografierst du für die und
dann bezahlen
wirst du Krug bezahlt.
Krug und Dom.
Krug und Dom. Und deswegen bist du da gut. Kann man ja, also ja. Anekdote, muss man nicht schämen. Und ist ja keine Steuer, deswegen wird ja versteuert.
Ja.
Also Krug, 150, 180 Euro kostet genau. der normal. Das ist der erste Kerl. Vega Sicilia Unico.
Großartig.
What the?
Ja, das war schon sehr schön.
Da war ich sehr neidisch. Ich habe die auch noch nicht getrunken, muss ich gestehen. Ja, also, und das ist ja nun wirklich. Und dann noch
Grange.
Penfolds Grange.
Ja,
an einem Abend drei Kerben im Colt. Und die anderen vier Weine waren jetzt ja auch keine Luschen.
Nö, es waren keine Luschen. Ich habe es vergessen, aber das waren
genau, vergiss ja,
es tut mir leid.
In dem Glanz
ist es schon mal. Und das war aus einem anderen Grund, was mich überrascht. Wir hatten ja, wenn ihr euch erinnert, hatten wir ja schon mal durchaus mal einen australischen Shiraz hier. Und wir haben das ja jetzt. Ja, und wir haben ja jetzt auch ab und zu mal. Also es gibt immer natürlich rühmliche Ausnahmen, die sind wirklich großartig, gibt es da unten. Ja, also definitiv. Aber wir hatten jetzt ein paar Mal was, das war echt. Viel zu viel und viel zu dick und viel zu... Und
Astralis hatten wir auch
probiert. Ja, ja, zweimal oder dreimal haben wir nicht getrunken.
Der zweite war besser, der erste war katastrophal.
Aber das war, also, das war nicht immer richtig großes Kino, auch zu hohen Preisen nicht, ja? Und dann war dieser Grange aber auch wirklich, der hatte ja mal den Zusatznamen Hermitage, bis er...
Verboten war,
genau. Und den hat er nicht umsonst, ja? Also der ist geschliffen scharf, ganz strukturiert, ganz toll, wunderbar, geradlinig. Und das war jetzt auch nicht der allerbeste Jahrgang, glaube ich. Also ist jetzt
aber kein Kletter, es war kein Schwach.
Nee, es war kein Schwach, aber Wahnsinn. Also wie gesagt,
ist ein toller Wein, ja.
Und es hat sich schon. Halt also wirklich gelohnt, die Abend. Also ja. was das hinausläuft, ist, gönnt euch das mal, wenn so eine teuren Proben sind. Weil, also auch wenn wir zu Hause bei uns Proben machen, da gebe ich mehr Geld manchmal zu Hause aus, ohne länger drüber nachzudenken für manche Proben, als die 150 Euro, die man da ausgegeben hat. Und der Abend war auch lang. Also wir waren da lange. Also wenn du das mal
betrachtest. Ich glaube, es war ein Hörer aus Bonn extra angereist.
Ja.
Also wie gesagt.
Grüße übrigens.
Info@planetwein ist die E-Mail-Adresse, wenn ihr euch auf den Verteiler setzen lassen wollt oder sonst auf der Webseite. Sag mal, Sascha, du hast mir einen Orangewein eingeschenkt.
Nee.
Der schmeckt wie ein Orangewein.
Echt?
Ja, ist ja lustig. Ich habe erst gedacht, also er ist natürlich sehr, sehr, sehr kalt, haben wir gesagt. Glas beschlagen. Ich habe erst gedacht, Sascha schenkt mir Orangewein ein. Was fehlt denn da noch? Haben wir doch eigentlich.
Also
schmeckt mir sehr gut. Der Trinkfluss ist nicht so hoch. Das Glas ist noch die Hälfte von dem drin, was du mir eingeschenkt hast. Ist ein sehr gerbstoffreicher Wein. Ich habe das deswegen erst gedacht, dass das Orange ist, weil es massiv viel Gerbstoff hat. Es hat eine ganz schöne Frucht, hat eine deutliche Säure, ist staubtrocken,
ja.
Absolut staubtrocken, was ja. Eben auch bei Orange Wein meistens der Fall ist. Das hat 0,0 Gramm Restzucker und ja, hat so eine schöne, legt so eine schöne Bremsspur auf der Zunge hin, kommt mit Schwung rein und geht dann voll in die Eisen sozusagen.
Aber ich finde, wenn man so einen großen Schluck nimmt, es wird also im ersten, zweiten Schluck war es jetzt so ein bisschen, aber wenn man jetzt noch mal mehr, dann zieht ja auch noch mal so im Gaumen und will noch mal so ein bisschen mehr. Also der wird tatsächlich mit mehr Trinken wird der geiler, finde ich.
Aber er hat ein totales Gerbstoffmonster.
Ja.
Und in diesem Fall ohne jede Butter, Haselnuss, sonst was Note, kann trotzdem Holz sein, aber ist keine plakative Holznote und gefällt mir gut, bedient meine Orange-Reflexe.
Das ist lustig. Also wir hatten beides noch nicht. Wir hatten weder den Winzer noch die Rebsorte.
Okay, dann muss ich mal ganz kurz überlegen. Rebsorte.
Also ist kein Rotwein?
Nee. Achso, gut, okay, das habe ich jetzt nicht dazu gehört.
Aber es war
lass mich mal ganz kurz überlegen. Was könnte das denn sein? Es ist sehr Machart geprägt. Das macht es für mich sehr schwer. Vielleicht Weißburgunder. Vielleicht, warte mal.
Also ich hab über die Rebsorte, sie ist nicht so, also man, da werden nicht die allerbesten Sachen draus gemacht. Also ja. Es gibt eine Region, da kommen gute Sachen bei raus. Mhm. Überall woanders ist es mehr so zum Verschnitt und zum ja. Reinmischen und so. Da wenn in der Region gibt's, okay. Geht es.
Wir sind schon so lang in diesem Podcast, dass ich jetzt das Raten mal abkürze.
Wir sind in Frankreich?
Ja.
In Burgund?
Aligoté. Ich muss gestehen, ich trinke so gut wie gar kein Aligoté.
Du, ich auch nicht.
Hätte ich da sowieso nicht. Also, ja.
Und wir
ja.
trinken? Ne? Kosterie, 2012.
Noch so ein cool, das ist toll. Also Klaus-Peter Keller und Kosterie
in einem.
Und dann die kleinen Weine. Ja. Es ist fantastisch.
Super.
Was für ein, aber was ist unser Fazit? Was ist dein Fazit zu diesem Wein?
Ich würde ihn, ich finde ihn gut. Ich würde ihn kaufen, wenn man ihn nicht für diesen immensen Preis.
Was kostet der im Sekundärmarkt?
Die Kosten, da gibt es ja keinen Erstmarkt.
In Deutschland nicht.
Es gibt keinen Händler, den. Ja, es gibt in Frankreich keinen richtigen Erstmarkt.
Aber wie kriegt man den?
Du kannst sie überall kaufen, dann liegen die aber immer so bei 140.
Aber nicht für den Aligoté.
Doch.
Ja, gut, das ist albern.
Also das ist die Familie Kosterie findet das auch nicht gut, muss man ja, dazu
also
sagen.
Ja, also, was kostet denn ein Weingut?
Ich weiß es nicht. Es gibt keine Weingutspreise. Also, aber ich würde, also Sie sagen immer, dass, vielleicht weiß das ein Hörer, dann kann er es uns gerne mal schreiben. Das würde mich interessieren tatsächlich. Aber Sie sagen immer, dass die Sachen tatsächlich am Weingut nicht so teuer sind. Es gibt bloß nichts, weil sie alle zugeteilt werden.
Also das ist sehr schön. Das bedient, wie gesagt, meine Orange-Reflexe.
Was würde ich bezahlen?
Ich würde dafür
30, 40 Euro bezahlen.
Ja, 25 wäre mein. Aber da müssen wir uns nicht streiten.
Nee, aber ja.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.